Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Jeising.
Wir wollen uns heute mit einem Abschnitt aus der Apostelgeschichte beschäftigen und dabei feststellen, naja, eigentlich haben wir Menschen uns nicht geändert. Mindestens mal die knapp 2000 Jahre, die zwischen dieser Predigt, die damals Paulus gehalten hat, zu den Menschen, die vor ihm waren, und uns heutigen Menschen, da stellt man fest, wenn man genau hinschaut, also kein großer Unterschied. Obwohl, wie gesagt, Smartphones gab es noch nicht im alten Athen. Autos auch noch nicht. Die Leute gingen zu Fuß, Elektroroller und all so schöne Sachen waren nicht zu haben. Aber was in den Herzen los ist, was in uns los ist und auch in unserer Beziehung zu Gott, das ist gar nicht anders. Paulus war auf den Areopag eingeladen worden, um dort eine Predigt zu halten. Und der Areopag, naja, man könnte sagen, das war so ungefähr das Internet Griechenlands. Also natürlich noch nicht mit Elektronik und so, aber auf diesem Areopag, das war so eine Art großes Theater, und da wurden regelmäßig die Nachrichten aus der Welt miteinander diskutiert und irgendjemand hat seine philosophischen Gedanken, ja, ob es früher alles besser war, darüber haben sich die alten Griechen auch schon Gedanken gemacht und so weiter geäußert, und dann konnte man halt auch seine Kommentare dazu abgeben. Natürlich konnte das nicht jeder so einfach tun, sonst wäre da ja nur Tumult gewesen. Also die Redner brauchten dann schon eine Einladung. Aber wie gesagt, auch den Paulus hat es erreicht und er durfte dort reden. Nun berichtet uns die Bibel, dass die Sache eine kleine Vorgeschichte hatte. Also bevor Paulus dort gepredigt hat, hatte er schon auf dem Marktplatz vor allen Dingen, teilweise auch in den Synagogen, aber vor allen Dingen auf dem Marktplatz mit Leuten geredet. Und da war halt seine Predigt, sagen wir mal, gewisse Aussagen seiner Predigt, die waren schon zum Stadtgespräch geworden. Wie gesagt, sonst hätte er keine Einladung dahin gekriegt. Heute kann jeder irgendeinen Twitter-Account oder ein Instagram-Profil erstellen und dann alle seine Weisheiten in die Welt senden. Paulus hat angefangen auf dem Marktplatz. Und als es sich rumgesprochen hat, bekam er eine Einladung. Und hier heißt es in Apostelgeschichte 17, dass auf dem Marktplatz auch einige Philosophen waren, Epikureer und Stoiker. Und die stritten mit ihm. Einige sagten, was will dieser Schwätzer? Andere sagten, es sieht aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Und der Kommentar hier von Lukas heißt, denn er verkündigte das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung. Man kann sich nur fragen, was waren das für Leute, diese Stoiker und Epikureer? Das, was die damals gedacht haben, ist eigentlich das, was wir heute auch sehen können. Man könnte sagen, zwei große Gruppen. Die Stoiker, ganz kurz. Also, die Stoiker dachten, die ganze Welt, der Kosmos, alles wird von irgendeinem einenden Prinzip zusammengehalten. Manche haben das eine Weltseele genannt oder irgendein geistiges Prinzip. Also irgendwie ist alles durchströmt von einem geistigen Grundprinzip. Und so funktioniert die ganze Welt, ist in einem Gleichgewicht. Und wenn man sich fragt, ja, was soll der Mensch nun machen? Nun, der Mensch sollte am besten, so war das, im Einklang mit dem Kosmos leben. Heute würde man sagen, im Einklang mit der Natur. Ja, also man denkt sich, die Natur, die hat irgendwelche Prinzipien und Regeln und der Mensch soll da bitte schön nicht da drin stören, ne, sondern der soll möglichst gucken, wie er sich irgendwie anpasst und im Einklang mit allem lebt. Das war die Idee, man sollte auch deswegen nicht gegen sein eigenes Schicksal kämpfen, sondern es nach Möglichkeit eben stoisch annehmen, und sagen, naja, et kütt wie et kütt, sagt der Kölner, also es kommt, wie es kommt, da kann man sowieso nichts dran machen. Am besten, du nimmst das an und versuchst irgendwie mitzuschwimmen. Das war die Idee der Stoa. Bei den Epikureern, da war es so, dass die sagten, so ähnlich wie das heute auch bei manchen Materialisten der Fall ist, nun, alles hat nur irgendwelche materiellen Ursachen. Es gibt gar kein Schicksal, es gibt auch keine göttliche Vorsehung. Es gibt nur das Wirken in der Welt von Ursache und Wirkung. Und man kann da sowieso nichts machen. Die hatten übrigens auch die Haltung, mit dem Tod ist alles aus. Und dachten sich, wenn man das glaubt, dann braucht man auch keine Angst vor dem Tod zu haben. Ne? Es gibt ja kein Gericht danach oder sonst irgendwie was. Mit dem Tod ist alles aus. Es sind sowieso nur die Atome, die da irgendwie rumfliegen. Wenn man also ein bisschen hinschaut, dann merkt man, naja, man findet beide Denkarten heute genauso wieder mit allen möglichen Blüten natürlich, aber die gab es damals auch schon. Also diese Leute, die hat der Apostel Paulus da vor sich, als er zu ihnen spricht. Und wir wollen uns seine Predigt mal ein bisschen anschauen und uns vor Augen führen, dass der Apostel Paulus seine Predigt ja an diese Leute gerichtet hat. Und wenn die gar nicht so anders sind als heutige Menschen, dann könnte man sagen, ein Gutteil seiner Predigt passt wahrscheinlich heute auch noch. Und deswegen steht sie auch in der Bibel, weil sie heute noch passt. Also, ich sage mal Punkt 1 seiner Predigt. Paulus sagt, ihr Männer von Athene, also da auf dem Areopag waren nur Männer, deswegen war das so. Ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Ich bin umhergegangen, habe eure Heiligtümer gesehen und ich fand sogar einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Nun, was dem Apostel Paulus da begegnet, ist eigentlich das, was man heute, wenn man so allgemein Umfragen macht, immer wieder feststellt. Ja, die Leute, die glauben schon noch irgendwie an Gott. Das ist zwar eine ziemliche Bandbreite, manchmal ist es so eine Art höhere Macht oder eine Wirkkraft in der Natur, irgendwie sowas, ja. Irgendwelche göttlichen Kräfte oder Mächte, irgendwas muss da sein. Im Grunde genommen war das so wie damals. Und man könnte sagen, naja, wenn man rumschaut, ja, unsere gegenwärtige Zeit, wir bauen jetzt nicht mehr an jeder Straßenecke einen Altar, aber auch bei uns ist es so, dass Menschen so ganz allgemein denken, es müsste irgendwas geben. Wie kommen die Menschen auf die Idee? Nun, die Bibel gibt eine Antwort darauf. Sie sagt, ja, Gott hat die Welt so gemacht. Und sobald du ein bisschen genauer hinschaust, staunst du. Wenn du dich zum Beispiel fragst, wie kann es sein, dass in einem Menschen im Bauch einer Frau ein neuer Mensch heranwächst? Und der Anfang sind eigentlich nur zwei Zellen gewesen, die sich vereinigt haben zu einer und dann wieder angefangen haben, sich zu teilen. Eine Zelle, die sich teilt und irgendwie dieser ganze Mechanismus weiß, dass am Ende ein Mensch dabei rauskommt, ja? Der Knochen hat und Haut, ja, aus einer Zelle. In der Zelle waren keine Knochen drin, keine Haut, keine Leber und keine Nieren, keine Augen und keine Ohren und keine Zunge, aber irgendwie war da so eine Art Bauplan? Wir würden natürlich hoffentlich sagen, göttlicher Bauplan. Und wenn man dabei ist und erlebt, wie ein Mensch geboren wird, dann kann man immer wieder nur sagen, das ist ein erstaunliches Wunder. Da passiert etwas, da merkt man, hier ist was Größeres im Gange. Und im Grunde genommen merken wir das in jedem Frühling, hier ist irgendwo ist was Größeres im Gange. Wie kann das sein, ja? Dass aus irgendeinem Samenkorn, das irgendwo hinfliegt, plötzlich wieder was rauswächst. Und wir müssen dann das Unkraut jäten. Überall, wo wir hinschauen, merken wir, da ist mehr. Und dieses Staunen davor, das kennen Menschen. Eigentlich sind alle Menschen deswegen auch irgendwie religiös. Es gibt nur ganz wenige, die das gar nicht sind. Und diese Religiosität, ja, selbst wenn man die nicht Selbst wenn man die nicht wahrhaben will, so ist sie doch da. Der Mensch kann offenbar nicht anders, als religiös zu sein. Aber was zieht er für Schlüsse daraus? Bei den Athenern sehen wir es, die sagen, oh, da wirken göttliche Kräfte. Diese göttlichen Kräfte, die wollen wir verehren. Ja? Wie machen wir das? Frühlingsfest, Fest zur Geburt, Sonnenfest, Mondfest. No, wir machen halt Feste, wir machen Altäre, wir feiern all das. Und zur Sicherheit, falls wir irgendeinen dieser Götter oder göttlichen Kräfte vergessen haben, bauen wir noch ein Altar für den unbekannten Gott. Und da wird etwas sehr deutlich daran. Ne? Im Grunde genommen haben die Menschen nämlich ein Interesse daran, dass Gott unbekannt bleibt. Unbekannt ist und unbekannt bleibt. Warum? Ein Gott, der keinen Namen hat, den man nicht kennt, den man nur so allgemein als göttliche Kraft verehrt. Damit können wir relativ gut umgehen. Ja? Unterm Sternenhimmel zu stehen und sich zu staunen über das Weltall und sich irgendwie berührt fühlen, ja, das ist okay. Aber wenn dieser Gott einen Namen hat, wenn da ein Gott ist, der etwas von uns will, wenn, wie die Bibel sagt, ja, die Sterne am Himmel etwas verkündigen, was verkündigen die? Ohne Stimme heißt es in Psalm 19, aber sie verkündigen, dass da ein großer Gott ist. Ein Gott, dem wir die Ehre geben müssen, nach dem wir fragen sollen. Und nun ist es so, solange Gott unbekannt bleibt, da kann man mit ihm machen, was man will. Aber je klarer wird, wer eigentlich Gott ist, desto klarer wird auch, dass dieser Gott etwas von uns will, dass wir ihm gegenüberstehen. Und genau darauf will der Apostel Paulus mit seiner Predigt hinaus. Nun verkündige ich euch, wen ihr unwissend verehrt. Er sagt, ich sage euch den Namen, denn ein bisschen religiös sein, das wollt ihr wohl, aber dem wahren Gott gegenüber reicht das nicht. Wie macht der Apostel Paulus das nun? Er fängt nämlich interessanterweise durchaus bei dem an, was wir auch schon gesehen haben. Zweiter Punkt. Paulus macht das zielgerichtete Handeln und die Herrschaft Gottes deutlich. Und jetzt wird es schon problematischer. Was sagt er? Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln mit Händen gemacht. Er lässt sich auch nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, der doch jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollten, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden möchten. Für wahr, er ist nicht ferne von uns. In ihm leben, weben und sind wir. Und dann heißt es ein paar Verse später, und dann hat Gott einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den ganzen Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Was für ein Bild entwirft hier der Apostel Paulus? Nun, er stellt den Zuhörern Gott als den vor, der von Anfang an die Welt geschaffen hat. Aber nicht nur die Welt geschaffen hat, sondern auch die ganze Weltgeschichte lenkt. Gott ist nicht nur irgendwie teilnahmsloser Beobachter über allem. So wie viele sich das vorstellen, ein Gott, der wie so eine Art Fernsehsessel sitzt und sich irgendwie alles anschaut. Sondern Gott ist der, der alles gemacht hat. Und er weiß auch, wozu er es gemacht hat. Gott hat von Anfang an sich alles ausgedacht. Ein paar Beispiele. Nun, jeder hat Leben, Atem. Und das hat er von Gott her. Der Mensch, alles, was er ist und hat, das hat er von diesem Gott, der ihn geschaffen hat. Der Apostel Paulus kommt also in seiner Predigt immer mehr dazu, deutlich zu machen, hier ist ein Gott, der hat nicht nur dich gemacht, sondern es geht noch weiter. Er hat die ganze Geschichte gemacht. Er hat auch eben aus einem Menschen die ganze Menschheit werden lassen. Und noch weiter, er hat sogar die Geschichte bestimmt. Denn er hat bestimmt, in welchen Grenzen sie wohnen sollen. Und das ist so etwas ganz Erstaunliches. Wenn wir uns das einen Moment vorstellen, warum gibt es viele Völker auf der Erde? Weil es Gott gewollt hat, sagt die Bibel. Warum gibt es viele Sprachen? Weil es Gott gewollt hat. Warum geht das eine Volk unter und das andere bleibt vielleicht über Jahrhunderte oder Jahrtausende? Auch hier, sagt Paulus, hat Gott seine wirkende Hand im Spiel. Er handelt, er lenkt die Geschichte. Welche Frage kommt uns da sofort? Na, wenn Gott die Geschichte lenkt, ja, wohin lenkt er sie denn dann? Und warum macht er das? Die Griechen hatten die Vorstellung, ja, die Götter, die lenken zwar die Geschichte, die wirken da rein, aber die tun das, weil sie im Himmel meistens Langeweile haben. Und die denken sich, oh, also wir müssen mal wieder ein bisschen für Stimmung sorgen. Also sorgen wir dafür, dass die Leute sich gegenseitig beneiden und Kriege führen. Dann haben wir was zu sehen, ne? Die Bibel macht uns deutlich, der Gott, den der Apostel Paulus verkündigt, ist kein Gott, der die Geschichte nur mal hier und da so ein bisschen durchschüttelt, sondern er hat eine Absicht. Er weiß, was er tut. Er lenkt die Geschichte. Dass es Völker gibt und dass es Kriege gibt, das alles hat mit Gottes Handeln und Lenken zu tun. Aber wie? Nun, zum einen, natürlich ist der Mensch der das Böse tut und auch die Kriege anfängt. Aber in all dem ist trotzdem auch der wahre Gott. Und da können wir uns jetzt fragen, ja, wie und warum? Und das ist der dritte Punkt, zu dem der Apostel Paulus kommt, nämlich deutlich zu machen, der entscheidende Schlüssel für Gottes Handeln, dem Gott, der uns nicht fern ist. Der entscheidende Schlüssel, das ist, Gott hat das alles für seinen Sohn Jesus Christus gemacht. Gott hat die Welt schon geschaffen, damit sein Sohn einmal hierher kommen sollte. Menschen hier leben, die erlöst werden von Jesus Christus. Gott hat die ganze Welt so gelenkt auf den Tag hin, dass Jesus Christus in dieser Welt Mensch werden konnte. Und Gott lenkt diese Geschichte weiter auf den Tag hin, sagt der Apostel Paulus, dass Jesus Christus einmal die ganze Welt richten wird. Das eigentliche Ziel Gottes mit dieser Welt ist also schon immer die Rettung der Menschen von der Sünde durch Jesus Christus. Die ganze Weltgeschichte, alles dreht sich um ihn. Wenn wir jetzt das Evangelium von Jesus und der Auferstehung, was Paulus schon auf dem Marktplatz verkündigt hatte, uns anschauen, was ist dann das, dieses Evangelium? Das Evangelium heißt, Gott zeigt seine Herrschaft und auch seinen Willen dadurch, dass er uns retten will. Es geht Gott um den Menschen. Es geht Gott darum, dass jeder gerettet wird, der an Jesus Christus glaubt. Und alle Gläubigen, sie sollen einmal wie Jesus vom Tod auferstehen und ewig bei Gott leben. Denn er hat einen Tag festgesetzt. Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn, Jesus, von den Toten auferweckt hat. Merkt ihr, nun wird die Sache ganz konkret, die Sache mit dem Glauben. Hier geht es nicht mehr nur um allgemein irgendein Gefühl zu Gott, sondern es geht konkret um Jesus Christus. Es geht um das Evangelium und dass die ganze Welt sich darum dreht. Und jetzt passiert etwas, man könnte sagen, heute wahrscheinlich genauso wie damals, Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen sie, die einen zu spotten und die anderen sprachen, ach, wir wollen ihn ein andermal weiterhören. Und so ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysus, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Wenn die Sache des Glaubens konkret wird, wenn es um Christus geht und wenn es darum geht, dass wir Gott und seinen Willen kennen, dann merken wir, da hört das gespannte Zuhören auf, als es um die Auferstehung der Toten geht, als es darum geht, dass Gott unterstrichen hat, es dreht sich wirklich alles um Jesus. Da wollen die meisten ihre Entscheidung lieber verschieben. Vielleicht später denken wir nochmal daran. Ein andermal könnten wir noch weiterhören. Der Glaube an Jesus Christus und dass Jesus der Herr ist und dass er tatsächlich von den Toten auferstanden ist und Gott diese ganze Geschichte mit Jesus mit Brief und Siegel bestätigt hat, das ist in der Welt. Aber je konkreter das wird, desto schwieriger wird es für Menschen, ein Ja dazu zu sagen. Allgemein irgendwie göttliche Kräfte zu verehren, ja. Aber das Ja zu Jesus, das erscheint so schwer. Und wir können uns vielleicht noch einen Moment fragen, es heißt ja hier ausdrücklich, nicht alle haben sich abgewandt, die meisten wahrscheinlich. Aber ein paar Männer schlossen sich an und wurden gläubig. Und einer war sogar aus dem Rat, also das war vermutlich der Stadtrat der Stadt Athen, hier Dionysus, also auch nach einem griechischen Gott benannt, und auch eine Frau mit Namen Damaris. Wie gesagt, diese Frau, die war wahrscheinlich nicht auf dem Areopag, aber hat dann in dem Rahmen, vielleicht war sie auch mit einem der Zuhörer verheiratet oder wie auch immer, und der eine und andere kam doch zum Glauben. Umsonst ist die Botschaft nicht. Auch wenn wir später keinen Brief des Apostels Paulus an die Athener haben. Vermutlich, weil die Gemeinde in Athen ziemlich klein blieb. Und dann eher, soll ich sagen, der Brief von Korinth oder der Brief von Philippi oder so kopiert wurde und dann auch an die Athener geschickt wurde. Jedenfalls scheint dort in Athen nur eine kleine Gemeinde geblieben zu sein. Die Menschen waren irgendwie fromm und doch glaubten sie nicht an den wahren Gott, weil sie nicht an Jesus Christus glauben wollten. Wenn wir heute das Abendmahl miteinander feiern, dann ist die Feier des Abendmahls auch so etwas, wo wir ganz konkret werden, nämlich erkennen, da ist nicht nur irgendein Gott, der über uns waltet und irgendwas Gutes tut. Das, was Gott wirklich wollte, war, uns zu retten durch Jesus. Die Mitte dieser ganzen Welt ist Jesus. Die Rettung durch ihn, durch sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung. Die Auferstehung bestätigt das. Und Jesus hatte das auch schon vorher gesagt, als die Leute sagten, nun mach doch mal ein Wunder, gib doch mal ein Zeichen. Da sagt er, jetzt ist Schluss mit den Zeichen, ihr habt genug gesehen, es nutzt sowieso nichts noch mehr Wunder. Ein Zeichen wird dieser Welt noch gegeben. Das ist das Zeichen, sagt er, des Jona. Wie Jona im Bauch des Fisches war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage, 3 Nächte im Bauch der Erde sein. Dann wird er wieder auferstehen. Warum gerade Jona? In Ninive taten die Menschen Buße. Sie kehrten um. Und Jona war ihnen das Zeichen, der Bote. Und da knüpft Jesus an und sagt, es bleibt auch die Auferstehung, seine Auferstehung, das Zeichen für diese Welt. Die Botschaft, die sagt, erkenne, was wirklich wichtig ist. Es ist Christus und die Erlösung. Wenn wir das Abendmahl miteinander feiern, dann sagen wir genau dazu, ja, so ist dieser Herr und daran halten wir fest. Mutig für Jesus. Also, was können wir sagen? Es ist am Ende die Auferstehung, die den Unterschied macht. Auf die kommt es an. Und es ist nicht allgemein eine Art Wiederbelebung, sondern die Auferstehung des Herrn Jesus Christus. Der uns mit dem ewigen Gott verbindet. Der, der uns am Ende aus dem Gericht freispricht und uns Menschen Gottes sein lässt. Amen.